SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Ein konsequenter Abgang. In Frankreich tritt Justizministerin Taubira zurück nach einem Streit mit dem Präsidenten. Das Sorgenkind von Novartis tut nicht, wie der Chef will.
What happened is we did not have enough innovation.
Darum baut der Chef die Augenheilsparte nun um. Näher zu den Kunden ist ein Ansatz. Eine dünne Wand trennt Flüchtlinge und Deutsche. Für viele eine zu dünne Wand.
Wie gesagt, unter mir anscheinend sind jetzt Overwäsche eingezogen. Da ist bis nachts Rambule laut, stark und die Kinder laut. Und ja, also scheint davon halt auch nicht viel. Ne?
Schwieriges Aneinander-Vorbeileben im Plattenbau in Dresden. Um 13 Uhr sicherer wird KV-Lehre. Das war einmal. Denn die vierte industrielle Revolution kommt und die frisst viele dieser Jobs einfach weg. Was heißt das für die Leute, die im Büro arbeiten? Antworten im Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous mit Simon Leu und Andreas Freudig. Sie haben die Nachrichten des Tages.
Die französische Justizministerin Christiane Taubira ist zurückgetreten. Sie sei gegen die Pläne der Regierung für eine umstrittene Verfassungsänderung, begründet Taubira ihren Schritt. Ihr Rücktritt erfolge aus ethischen Gründen. Die Regierung will verurteilten Terroristen die französische Staatsbürgerschaft entziehen, wenn sie noch eine andere Staatsbürgerschaft haben. Das Büro von Präsident François Hollande gab bekannt, dass Jean-Jacques Urwas neuer Justizminister werde. Der 57-Jährige war bisher für die Sozialisten in der Nationalversammlung. Der Basler Pharmakonzern Novartis meldet für das letzte Jahr weniger Umsatz. Verglichen mit dem Vorjahr sei dieser um 5% auf etwas über 49 Milliarden US-Dollar gesunken. Auch der Gewinn ging laut der Konzernmitteilung zurück um rund 30% auf 7 Milliarden. Das schwächelnde Geschäft mit Augenheilmitteln und die starke Konzernwährung US-Dollar hätten das Geschäftsjahr 2015 belastet. Der Verdienst von Konzernchef Joe Jimenez verringerte sich 2015 im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamtentschädigung ging laut Geschäftsbericht um 1 Million auf 11,6 Millionen Franken zurück. Die Produkte des Pharmazulieferers Lonza sind gefragt. Im vergangenen Jahr konnte der Konzern seinen Umsatz deshalb um fast 5% auf 3,8 Milliarden Franken steigern. Der Gewinn war 17% höher als im Vorjahr und lag bei 277 Millionen. Die erhöhte Nachfrage nach pharmazeutischen Inhaltsstoffen war aber nicht der einzige Grund für das Ergebnis. Die Lonza hat ihre Produkte nach eigenen Angaben teurer verkauft. China will seine Interessen im südchinesischen Meer schützen. Damit müssten die USA umgehen können, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi. Wang hatte sich in Peking mit US-Außenminister John Kerry getroffen. Bei vielen Inseln im südchinesischen Meer gibt es Streit um die Besitzverhältnisse. Hintergrund ist die strategische Bedeutung des südchinesischen Meers als Versorgungsstraße Ostasiens. Die UNO hat ein Nothilfeprogramm für Afghanistan gestartet. Um etwa 3,5 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln und medizinischen Gütern versorgen zu können, würden in diesem Jahr 400 Millionen US-Dollar benötigt, erklärten UNO-Vertreter in Kabul bei der Lancierung des Spendenaufrufs. Von Januar bis November 2015 hätten wegen bewaffneter Konflikte mehr als 300.000 Personen in Afghanistan aus ihren Wohnungen fliehen müssen. Monika Ribar soll Mitte Juni neue Verwaltungsratspräsidentin der SBB und damit Nachfolgerin von Ulrich Gigi werden. Sie ist derzeit Vizepräsidentin im SBB-Verwaltungsrat. Der Bundesrat hat die Kandidatur der langjährigen Managerin des Logistikkonzerns gutgeheißen. Der Bundesrat hat Marc Chardonnens zum neuen Direktor des Bundesamts für Umwelt, BAFU, ernannt. Der 55-jährige Agraringenieur leitet derzeit das Umweltamt des Kantons Freiburg. Chardonnens übernimmt den Posten als BAFU-Chef am 11. April, wie die Bundesbehörden mitteilten. Er folgt auf Bruno Oberle, der eine Professur an der ETH Lausanne angetreten hat. Weil es in der Schweiz noch kein geologisches Tiefenlager gibt für radioaktive Abfälle, werden sie auf dem Gelände des Paul-Scherrer-Instituts im aargauischen Würnlingen zwischengelagert. Aus Kapazitätsgründen ist ein weiteres Gebäude für diese Zwischenlagerung nötig. Ab heute liegen die Baupläne bei der Gemeindeverwaltung Würnlingen auf, wie die Bundesbehörden mitteilten. Es geht um schwach- und mittelradioaktive Abfälle aus Industrie, Medizin und Forschung. Das Wetter. Am Nachmittag ist es trotz dichteren Wolkenfeldern freundlich und vor allem in den Alpen und im Süden ziemlich sonnig. Morgen nimmt die Bewölkung immer mehr zu und im Laufe des Nachmittags setzt im Norden Regen ein. Es ist mild bei 11 bis 15 Grad.
SRF-Verkehrsinfo von 12.36 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Luzern-Horb und dem Sonnenbergtunnel. Stockender Verkehr wegen eines Unfalls. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Ja, die Frau ist konsequent, das muss man ihr lassen. Christiane Taubira, die französische Justizministerin, tritt also zurück, weil sie nicht einverstanden ist, wie der Staat mit verurteilten Terroristen umgehen soll. Also, dass französische Doppelbürger ihre Staatsbürgerschaft verlieren sollen, wenn sie als Terroristen verurteilt sind. Präsident Hollande will, dass das so kommt. Er will die Verfassung in diesem Sinne ändern und kommt damit einem alten Anliegen der politischen Rechten entgegen. Nicht mit mir, sagt sich Taubira, und geht. Typisch, meint Charles Liebherr in Paris.
Manchmal heißt Widerstand leisten zu bleiben, manchmal heißt Widerstand abtreten. Zwei kurze Sätze zum Rücktritt, die alles sagen. Das war immer die stärkste Waffe von Taubira, ihre Sprache. Sie verliert sich nie in ausweichenden Sätzen, redet Klartext. Mit scharfen Worten und wachem Geist konterte die bevorzugte Zielscheibe der bürgerlichen Opposition jeweils alle persönlichen Angriffe im Parlament. Die Angriffe waren zahlreich, fast täglich vorgebracht. Seit Amtsantritt vor 3 Jahren. Der Name Taubira ist eng verbunden mit einer der wichtigsten Gesellschaftsreformen von Präsident François Hollande, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Taubira wurde damit zum roten Tuch für die Opposition. In der Regierung suchte sie selten Kompromisse. Ein Kompliment für Taubira, denn die Justizministerin politisierte immer klar links, selten auf der Linie der Mehrheit in der Regierung und manchmal auch ganz laut in Opposition zum Präsidenten. Am deutlichsten im Nachgang zu den Terroranschlägen vom November in Paris. Der Präsident verbeugte sich vor einer alten Forderung des Front National. Hollande will in der Verfassung verankern lassen, dass verurteilten Terroristen die französische Staatsbürgerschaft aberkannt werden kann. Nicht mit mir als obersten Vertreterin des Rechtsstaates, sagt Taubira, also abtreten aus Prinzip. Denn alle wissen, dass diese Verfassungsänderung keine Wirkung entfaltet, welche über etwas Symbolik hinausgeht. Premier Manuel Valls persönlich verteidigt darum in diesen Minuten das Gesetzespaket in der Kommission der Assemblée. Deren Präsident ist heute noch Jean-Jacques Urvoas. Ab morgen übernimmt er als neuer Justizminister. Er gilt als der treueste aller Weggefährten des Premierministers. Christiane Taubira sitzt dann wieder im Parlament und behält das letzte Wort für sich. So steht es im letzten Satz ihrer Rücktrittsankündigung, damit Ethik und Recht das letzte Wort haben.
Charles Lieber. Diese Themen haben wir bis 13 Uhr von wegen neu und gut aufgestellt. Novartis ist mit seinen künstlichen Linsen und Augenmedikamenten nicht dort, wo man sein will. Wo man denn sein will, sagen wir gleich. Von wegen Willkommenskultur. Kein Hallo im Plattenbau.
Hallo. Hey, not answer. I don't know why.
Nö. Kein Kontakt, nee.
Nee.
Da sagt man sich vielleicht Hallo, bestenfalls.
Auch nicht das. Also da bin ich ganz rigoros.
Die Reportage aus Deutschland. Und wer fährt, fliegt und gleitet uns im Skisport um die Ohren? Klar, die Norweger. Die machen halt auch einiges besser als wir. Das ging irgendwie ins Auge mit diesen Augenheilmitteln. Denn das Geschäft damit läuft nicht so gut, wie sich das die Novartis-Konzernspitze ausgemalt hatte. Darum ist Novartis-Chef Joe Jimenez über die Bücher gegangen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Konzernchef Joe Jimenez bezeichnet Novartis gern als Innovationsmaschine. Der 56-jährige Amerikaner ist stolz auf den Basler Konzern, der immer wieder neue Medikamente auf den Markt bringt. Doch diese Innovationsmaschine hat in letzter Zeit nicht wie gewünscht neue Produkte ausgespuckt, jedenfalls nicht bei Alcon, der Konzernsparte, die sich auf Augenheilmittel konzentriert.
What happened is we did not have enough innovation.
Zu wenig Innovation, zu wenig neue Produkte bei Alcon. Dort wird die Forschungsabteilung jetzt umgebaut. Das soll der Innovation auf die Sprünge helfen. So soll das Team von Alcon weiterhin Augenoperationsinstrumente entwickeln, aber klassische Medikamente gegen Augenkrankheiten, die sollen künftig in einer anderen Sparte, in der Pharmasparte, entwickelt werden. Jimenez' Überlegung hinter diesem Umbau ist, es sei erstaunlich, was alles möglich sei, wenn sich ein Managementteam nicht länger verzettle, sondern nur noch auf ein Geschäft konzentriere.
Well, you'll be amazed at what happens when you focus a management team 100% on a common goal. They're able to focus and drive growth as opposed to being distracted by many different types of businesses.
Die fehlenden neuen Produkte sind aber nur ein Teil des Problems. Novartis hat offenbar in der Vergangenheit beim Augenheilmittelgeschäft auch am falschen Ort gespart. Man habe den Kontakt zu seinen Kunden verloren, räumt Jimenez ein. Früher hätten sie Augenärzte mit Operationsgeräten versorgt und intensiv auf diesen neuen Geräten geschult. Diese Schulungen schraubte Novartis in den letzten 2 Jahren aus Kostengründen zurück. Die Augenärzte reagierten betupft, fühlten sich vernachlässigt und ließen sich deshalb in letzter Zeit lieber von der Konkurrenz umgarnen. Jimenez vollzieht nun eine Kehrtwende. Er investiert gegen 200 Millionen US-Dollar in Alcon, auch ins Marketing, auch in Ärztetrainings.
So we announced this morning that we're going to invest close to $200 million in Alcon, also behind promotional activity, behind more marketing, so that we can return it to growth by the end of this year.
Bis Ende Jahr soll Alcon wieder wachsen. Bewerkstelligen soll das übrigens ein neuer Manager. Der bisherige Alcon-Chef muss sein Büro räumen. Alcon ist vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind geworden. Damals, 2010, waren die Erwartungen riesig, als Novartis satte 50 Milliarden US-Dollar hinblätterte, um Alcon zu schlucken. Das ist der teuerste Zukauf in der 20-jährigen Firmengeschichte des Basler Unternehmens. Hat Novartis etwa zu viel bezahlt für Alcon?
No, if you look at what we've added about $500 million to $600 million in profit. And so we've created value even with the price that we paid back then.
Novartis habe seit dem Kauf von Alcon mit diesem Geschäft immerhin 500 bis 600 Millionen Dollar Gewinn angehäuft. Das rechtfertige den stolzen Kaufpreis von damals noch immer, verteidigt sich der Amerikaner, der immer allem etwas Gutes abgewinnen will, wie es scheint. Alcon muss sich allerdings ganz schön sputen, wenn die Sparte tatsächlich noch zum erhofften Erfolg werden soll für Novartis.
In Italien geht es den Banken schlecht. Sie sitzen auf faulen Krediten in Höhe von 200 Milliarden Euro. 200 Milliarden, die sich während der Wirtschaftskrise angehäuft haben, also in den letzten 8 Jahren. Doch wenn es den Banken so schlecht geht, dann sind sie auch nicht in der Lage, der italienischen Wirtschaft zu helfen, mit Geld, mit Krediten. Insofern war und ist es dringend, dass die Banken ihre faulen Kredite wegbekommen, und zwar ohne, dass der Staat sich da groß beteiligt. Eine nicht ganz einfache Ausgangslage, zumal auch die EU-Kommission ihren Segen zu einer Lösung des Problems geben muss. Jetzt aber hat man endlich eine Lösung gefunden. Ich fragte unseren Mann in Rom, Franco Battel, wie diese Lösung aussehe.
Der Staat, der will den Banken helfen, diese faulen Kredite an den Markt zu bringen, abzustoßen, zu verkaufen. Das Problem dabei ist einfach, dass diese Kredite an Wert verloren haben, heute also viel weniger wert sind als zu der Zeit, dass diese Kredite ausgegeben wurden. Und das heißt, den Banken drohen enorme Verluste, wenn sie diese Kredite an den Markt bringen, an eine sogenannte Bad Bank verkaufen.
Hat denn jetzt jede Bank ihre eigene Bad Bank oder hat man da eine andere Lösung gefunden?
Man hat sich gegen eine große italienische Bad Bank entschieden und setzt auf verschiedene kleine Bad Banks, auch mit dem Hintergedanken, eben das Risiko für den Staat, der eine große Bad Bank wohl hätte übernehmen müssen, möglichst klein zu halten.
Ein solcher Verkauf der faulen Kredite an diese Bad Bank, der wird happige Verluste bringen für die Banken. Sie haben das skizziert am Anfang. Wird denn da der italienische Staat irgendwie helfen oder tragen die Banken das Risiko selbst?
Der Staat wird nur insofern eingreifen, als er sogenannte Mindestpreise für diese Kredite garantiert. Der Mindestpreis, der muss allerdings ein Marktpreis sein. Konkret heißt das, wenn zum Beispiel ein Kredit für ein Haus nicht mehr zurückbezahlt werden kann, weil beispielsweise der Kreditnehmer arbeitslos ist, dann soll dieser Kredit nur so viel wert sein, wie heute dieses Haus am Markt an Wert hat. Das ist der Grundsatz. Sollte aber selbst dieser Marktpreis nicht erzielt werden können von einer Bad Bank, dann würde der Staat eingreifen und eben einen Mindestpreis garantieren. Das allerdings nicht gratis. Das heißt, die Banken müssen für diese Garantie zahlen. Dem Staat sollen keine Kosten erwachsen.
Man erhofft sich ja nun, dass der Kreditmarkt mit dieser Lösung wieder in Gang kommen soll. Ihre Einschätzung, Franco Battel, wird das passieren?
Ich bin skeptisch, und zwar einfach darum, weil aus Gründen des Wettbewerbs ja eben das Engagement des italienischen Staates möglichst klein sein soll, diesem begründeten Mini-Engagement aber ein Berg von faulen Krediten gegenübersteht. Rund 17% aller italienischen Kredite sollen faul sein. Die Gefahr ist groß, dass die Banken dieses Kreditrisiko auch in Zukunft wie einen Klotz am Bein mit sich schleifen und eben auch solventen oder gesunden Betrieben keine Kredite gewähren. Und das könnte das italienische Wirtschaftswachstum während Jahren schwer behindern.
Erklärungen aus Rom von Franco Battel. Rund 1 Million Flüchtlinge hat Deutschland im letzten Jahr aufgenommen. Zuerst leben die Flüchtlinge praktisch ohne Privatsphäre auf engem Raum. Doch wenn sie Asyl bekommen, dann können sie ihren Wohnsitz frei wählen. Doch auch dann wird es eng, denn Wohnungen waren in Deutschland schon vor dem Flüchtlingsproblem knapp. Eine Lösung sind DDR-Plattenbauten, die günstig saniert werden können. Doch das Zusammenleben von Flüchtlingen und sozial schwachen Deutschen ist nicht einfach, wie die Reportage aus Dresden von Peter Vögeli zeigt.
Dresdener Norden. Plattenbauten links, leere, schneebedeckte Wiese rechts. Links stehen noch die alten DDR-Großsiedlungen, rechts wurden sie in den letzten 20 Jahren abgerissen. Das ist jetzt vorbei mit der Flüchtlingskrise. Wohnungen sind Mangelware.
Jetzt haben wir ein Haus mit 2, 4, 6, 8, 24 Wohnungen. Und wie viele Flüchtlinge hat es jetzt in diesem Haus?
In dem Haus wohnen jetzt, aber ich glaube, 6 Flüchtlinge und wohnen Tür an Tür mit deutschen Bewohnern.
Sagt Carsten Dietze vom Caritasverband, der allein 100 Flüchtlinge betreut. Und wer sind die deutschen Bewohner?
Es ist ein ganz normales Mietshaus als solches. Es ist teilsaniert und damit ist der Mietpreis sehr, sehr günstig. Es sind Wohnungen, wo ja viele Hartz-IV-Empfänger oder andere Bedürftige, die jetzt einen normalen Mietpreis nicht zahlen können.
Sagt Jörg Lämmerhirt, der Verwaltungschef dieses Stadtteils mit zahlreichen Plattenbauten.
Hallo.
Guten Tag.
6 Syrer leben in einer Dreizimmerwohnung, 2 pro Zimmer, eng genug. Und wie ist der Kontakt der Flüchtlinge mit den deutschen Bewohnern?
Do you have contact with the Germans in the house?
No.
Sagt man sich wenigstens Hallo?
Sometimes we are go out and I see anyone in house. Hello, he not answer. I don't know why.
Und was sagen die Deutschen auf der Straße?
Ich halte von nicht viel. Es werden immer mehr. Die ganzen leerstehenden Wohnungen werden einfach für die, ich sage jetzt mal, geopfert, obwohl es vielleicht auch viele andere Deutsche bräuchten. Obdachlose zum Beispiel oder so.
Haben Sie Kontakt mit denen?
Nee.
Da sagt man sich vielleicht Hallo, bestenfalls.
Auch nicht das. Also da bin ich ganz rigoros.
Ein Grund ist Sozialneid. Das ist nicht ganz unverständlich, wenn man sieht, dass man hier in Dresdens Norden für Schweizer Verhältnisse sehr bescheiden wohnt. Es ist eine Wand zwischen Deutschen und Flüchtlingen in diesem Stadtteil, der wenig Erfahrung mit Ausländern hat. Genauer gesagt, eine dünne Wand.
Wie gesagt, unter mir anscheinend sind jetzt Overhäuser eingezogen. Da ist bis nachts Rambule laut, stark und die Kinder laut und... Ja, also ich halte davon halt auch nicht viel. Ne?
Das ist tatsächlich ein Nachteil der Platte. Eignen sich Plattenbauten überhaupt für Flüchtlinge? Verwaltungschef Jörg Lämmerhirt sagt,
weder besser noch schlechter. Sie eignen sich genauso und die Probleme, das ist unter Deutschen genau dieselben.
Aber wie lässt sich eine Ghettobildung wie in Frankreich vermeiden? Ghettos von Flüchtlingen in direktem Kontakt mit Hartz-IV-Empfängern.
Ja, die Gefahr besteht. Ich denke, da muss man ganz genau hinschauen.
dass man natürlich sehr stark darauf achten muss, dass sich dort nicht Menschen am unteren Ende der sozialen Skala weiterhin sammeln.
Sagt die Architektin Doris Kleilein von der Fachzeitschrift Stadtbauwelt, die unter dem Titel «Flucht nach vorn, dem Städtebau in Zeiten der Flüchtlingskrise» ein ganzes Heft gewidmet hat. Aber nochmals, wie Ghettobildung vermeiden?
Ich sag mal, durch eine Mischung von Miete und Eigentum zum Beispiel. Das war lange Jahre bei den Wohnungsbaugesellschaften ein absolutes Tabu. Eigentum war sozusagen eine ganz andere Kaste. Ich denke, da müssen die Wohnungsbaugesellschaften teilweise sehr viel offener werden und ganz andere Formen von Mischung zulassen.
Denn die Plattenbauten der DDR, ja überhaupt Großsiedlungen aus den 60er Jahren, sind kurzfristig die realistische Antwort auf das Wohnungsproblem.
Also wenn man mal ganz ehrlich ist, die Zahl der aufzunehmenden Menschen ist nicht in die Innenstädte zu integrieren. Das möchten wir alle, dass die Menschen zentral wohnen und dass sie kleinteilig untergebracht werden, also in Einzelwohnungen, in kleinen Bauprojekten. Aber bei der erforderlichen Anzahl von Wohnungen, die gebaut werden müssen, denke ich, wird es auch um größere Quartiere gehen, im Neubau, aber eben auch, und das ist vielleicht auch eine Chance für die Großsiedlungen, um eine Aufwertung der Großsiedlungen.
Es sei immer noch billiger, die DDR-Platte und die 60er-Jahre-Siedlungen aufzuwerten, als neu zu bauen, sagt Doris Kleilein. Und es gibt Ideen, zum Beispiel für einen Komplex von 11-geschossigen Plattenbauten in Berlin an einer breiten, mehrspurigen Straße.
Dieses Plattenbaugebiet soll jetzt aufgewertet werden, zum Teil mit Reihenhauszeilen. Zum Teil sollen auch Eigentumswohnungen gebaut werden. Also ich denke, da müssen teilweise auch Schubladen aufgebrochen werden und man muss gucken, dass man diese teilweise luxuriöse Flächensituation, die man hat, nämlich ruhige grüne Quartiere zwischen den Platten, dass man das nutzt wirklich und auch für ganz andere Wohnformen.
Das Elementare für eine gute Integration ist natürlich eine gute Anbindung. Das ist in Dresden gegeben, bestätigt Jörg Lämmerhirt.
Ist selbstverständlich. Die Infrastruktur ist top. Ich habe sowohl Ärzte, Schule, Kindergarten, Einkaufsmöglichkeiten, aber auch ÖPNV ist hier alles in unmittelbarer Reichweite.
Und trotzdem funktioniert es nicht. Weil die Flüchtlinge warten und warten müssen, weil nur ein Betreuer auf 100 Flüchtlinge kommt, weil die deutschen Bewohner überfordert sind, weil Integration schwierig ist. Ganz entscheidend ist aber das Wohnen. In Berlin beispielsweise leben 2500 Flüchtlinge im ehemaligen Flughafen Tempelhof, ohne Privatsphäre. Die Syrer im Dresdner Plattenbau wünschen sich zuallererst
«Not my brother and me and four persons».
«It's too many».
«Ja, too many».
«Keine Wohnung zu sechst, sondern eine zu zweit», sagt ein Flüchtling, zusammen mit dem Bruder. Und ein anderer sagt stellvertretend, er sei zum ersten Mal glücklich in Deutschland gewesen, als er ein Zimmer für sich hatte.
Und Sie hören Rendezvous in 7 Minuten, ist es 13 Uhr. Singapur ist sauber, sicher und ruhig und wohl auch deswegen eine beliebte Reisedestination. Doch wenn es um die Freiheit der Bürger geht und um die Menschenrechte, dann ist vorbei mit der Vorbildlichkeit. Dann blättert der Putz der schönen, cleanen Fassade ab. Am Nachmittag redet der UNO-Menschenrechtsrat über diese weniger schöne Seite Singapurs. Im Zentrum steht die Frage, ob sich der asiatische Stadtstaat diesbezüglich gebessert hat, seit der letzten UNO-Begutachtung vor 5 Jahren. Monika Oetli hat eine Menschenrechtsanwältin aus Singapur getroffen, die in ihrem Land allerdings kaum Fortschritte ausmachen kann.
Reich und erfolgreich, der rasante Aufstieg des Stadtstaates vom Drittweltland zur Wirtschaftsmacht hat für viele Modellcharakter. Solang Theo allerdings schildert einen verheerenden Alltag.
We have been a very silenced population.
Die Menschen in Singapur sind total zum Schweigen gebracht worden. Viele von uns leben in ständiger Angst, dass wir, wenn wir Kritik äußern, nicht mehr sicher sind.
We always have this fear factor behind. Like if we want to do something, we have to worry what will happen.
Westlichen Beobachtern ist bekannt, dass die Partei PAP das Land seit 50 Jahren mit harter Hand dominiert und faktisch zum Einparteienstaat degradiert. Dass die Bürgerfreiheiten in Singapur kleingeschrieben, dass die Bevölkerung gegängelt und die Opposition verfolgt wird. Die Juristin Solang Theo beschreibt, wie stark die Freiheiten des einzelnen Bürgers, der einzelnen Bürgerin eingeschränkt sind.
Human rights situation is pretty bad, I think.
Vieles ist verboten. Ohne Bewilligung dürfen wir nicht demonstrieren, nicht öffentlich Reden halten. Ja, nicht einmal ein Plakat darf man mit sich tragen.
Even one person holding a placard can be arrested. So that is the situation now in Singapore.
Wer gegen diese Gebote verstößt, muss mit strikten Strafen rechnen. Und die reichen von Stockschlägen bis zu Sicherheitsverwahrung und Gefängnis, ohne Gerichtsprozess notabene. Und es existiert immer noch die Todesstrafe. Insbesondere der sogenannte Internal Security Act, mit dem die Regierung unliebsame Kritiker ohne Gerichtsverfahren ins Gefängnis bringen kann, wird von den Bürgerrechtlern in Singapur heftig kritisiert. Auch der UNO-Menschenrechtsrat hat bei seiner letzten Beurteilung des asiatischen Stadtstaates vor 5 Jahren dieses Vorgehen angeprangert. Solang Theo war selber ohne Prozess 2,5 Jahre im Gefängnis. Auch sie hatte kein Verbrechen begangen und nicht gegen das Gesetz verstoßen. Das einzige Vergehen der mittlerweile 67-Jährigen. Sie stand als Anwältin den unterprivilegierten Landsleuten bei und sie unterstützte die Oppositionspartei. Und das, so die mittlerweile pensionierte Juristin, ertrügen die Autokraten nicht.
Basically, it is control of the whole society. We cannot criticize too much in public.
Es geht um die totale Kontrolle der Gesellschaft. Sie wollen, dass wir schweigen, dass wir die Regierung kritiklos machen lassen und dankbar für unseren Reichtum sind.
We let the government run the whole country, and we should be grateful that we are rich. Like Switzerland, and we should keep on a low profile.
Damit will sich die Menschenrechtlerin allerdings nicht abfinden. Zusammen mit verschiedenen Organisationen der Zivilgesellschaft verlangt sie in weiten Teilen dasselbe, was der UNO-Menschenrechtsrat schon vor 5 Jahren eingefordert hat. Etwa die Bildung einer nationalen Menschenrechtsinstitution, ein unabhängiges Wahlgremium oder ein sofortiges Moratorium der Todesstrafe. Es seien die alten Forderungen, die immer wieder betont werden müssten, sagt so Lang Theo.
We don't expect immediate change, but we would like the committee to really look into basic issues, the core human rights.
Wir hoffen, dass grundlegende Menschenrechte wie Versammlungs-, Meinungs- und Redefreiheit durchgesetzt und das drakonische Inhaftierungsgesetz abgeschafft werden.
This draconian law of the Internal Security Act on citizens in Singapore as well as migrant workers.
Monika Oetli hat berichtet. Und vor eins noch das da.
Ladies and gentlemen, gold medalist and Olympic champion representing Norway.
In rappresentanza della Norvegia.
Representant la Norvège.
Therese Johaug.
Axel Lund-Svindal.
Die rote Flagge mit dem blauen Kreuz flattert derzeit ständig bei Siegerehrungen. Die Norweger sind überall. Die Skiflieger sind Teamweltmeister. Die Langläuferinnen und Langläufer haben das Podest schon fast für sich gepachtet. Und sogar im Ski-Alpin sind sie vorne. Solch ein Erfolg aus einem solch kleinen Land. Norwegen hat gut 3 Millionen Einwohner, weniger als die Schweiz. Was also macht Norwegen richtig? Marcel Melcher.
Es ist nicht das Geld, das zugunsten der Norweger den Unterschied macht. Norwegens Schneesport verfügt im Vergleich zur Schweiz nicht über mehr Mittel. Norwegische Einzelsportler funktionieren aber auch als Gruppe. Axel Svindal, langjähriger Dominator der alpinen Speedrennen, erinnert sich, dass er als junger Athlet bereits voll in die Gruppe mit eingebunden wurde. Dies habe ihm den Aufstieg in die Weltspitze erleichtert.
Wir mussten immer an jedem Training, jedem Rennen, jeder Sitzung oder nur, wenn wir Spaß haben, ja, genauso wie die anderen arbeiten und gleich viel in die Mannschaft hineinbringen. Das ist in Norwegen auch, wenn du CEO bist, bei einem großen Firma, das ist auch ein bisschen, also die Struktur ist ziemlich flach. Das ist für die, was hinaufkommen, sehr gut. Das ist ein bisschen einfacher, vielleicht die Jungen ziemlich schnell auf ein gutes Niveau bringen.
Hierarchien, die in Norwegen typischerweise flach sind, bilden das Gerüst für jene Leiter, die zur Schneesport-Weltspitze führt. Unter Boden, auf der diese Leiter steht, ist die sehr positive Grundhaltung der Bevölkerung zu Natur und Sport. Der vierfache Schweizer Langlauf-Olympiateilnehmer Joachim Guidon hat 10 Jahre in Norwegen gelebt und festgestellt,
ja, der Norweger ist natürlich ein extremer Naturmensch, oder? Weil, wenn man sich vorstellt, wie gross das Norwegen ist und da ja, leben 4 Millionen Menschen. Also der Norweger, der bewegt sich grundsätzlich, was er kann, so viel wie möglich, einfach wirklich immer draussen.
Und dort im hohen Norden gehen Kindergärtler und Schüler grundsätzlich zu Fuß, mit dem Rad oder gar den Langlaufski zur Schule. Und Sport wird vor allem im Freien betrieben.
15 Grad minus geht man in die Turnhalle und sonst ist man verrissen. Jedes Kind in Norwegen hat ein paar Langlaufski, das ist einfach so. Im Kindergarten haben wir die Langlaufski schon mit, man tut spielerisch üben und die wachsen auf. Jeder Norweger kann langläufeln.
Daraus ergibt sich ein großer Pool von fitten Jugendlichen mit einer sportlichen Grundausbildung. Hier werden dann die Talente herausgefischt und intensiv gefördert. Und die Vorbilder der Jugendlichen, die werden in der Gesellschaft in den Himmel gelobt. Sportstars seien in Norwegen enorm populär, sagt Chachum Guidon.
Da kennt man einen Nordhucker, Björgen und so weiter. Die kennt jeder genauso, wie es das Königshaus kennt und wie es die Ministerpräsidentin kennt. Ich glaube nicht, dass in der Schweiz ein Sportler jemals so populär werden kann wie die absoluten Topläufer in Norwegen.
Und es ist damit zu rechnen, dass dies auch in absehbarer Zukunft so bleibt. Natur und Bewegung und die Bedeutung des Spitzensports, dies dürfte auch in den kommenden Jahren in Norwegen deutlich mehr Gewicht haben als in der Schweiz. Deshalb wird es wohl auch künftig oft so tönen.
Ladies and gentlemen, gold medalist and Olympic champion representing Norway,
in Repräsentanza della Norvegia.
Ja, die Norweger, die trocknen uns regelrecht ab. Das war ein Bericht von Marcel Melcher. Und jetzt ist es 1-1 geworden. Das KV machen. Bis vor wenigen Jahren war das eine Lehre, die Sicherheit versprach, weil sie fast schon eine Jobgarantie war. Das ändert sich allerdings. Unser Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andreas Freudig.
Die französische Justizministerin Christiane Taubira tritt aus Protest zurück. Grund sind Pläne der Regierung, Terroristen ausbürgern zu können. Bei der SBB soll Monika Riba neue Verwaltungsratspräsidentin werden. Die langjährige Logistikmanagerin soll die Nachfolge von Ulrich Gigi Mitte Juni antreten. Die UNO hat für Afghanistan ein Nothilfeprogramm gestartet. In einem Spendenaufruf bittet die UNO um 400 Millionen Dollar für Essen und Medikamente.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.